Ich möchte vor dem Gebet Psalm 143 lesen. Psalm 143. Herr, höre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich nach deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht mit uns ins Gericht. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir ist kein lebender gerecht. Ach, der Feind verfolgt meine Seele. Hat mein Leben zu Boden geschlagen. Versetzt mich in Nacht wie die Ewigtoten. Nun will mein Geist in mir verzagen. Mein Herz erstarrt mir in der Brust. Ich gedenke der früheren Tage, rufe all deine Taten mir ins Gedächtnis, denke über dein ganzes Walten nach. Ich breite meine Hände aus nach dir. Meine Seele dürstet nach dir wie lechzendes Land. Eile, mich zu erhören, o Herr, mein Geist ist verzagt. Verhülle dein Angesicht nicht vor mir, sonst werde ich denen gleich, die ins Totenreich gefahren. Lass schon früh am Morgen mich deine Gnade erfahren, denn auf dich vertraue ich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich Zuflucht. Lehre mich, das dir Wohlgefällige tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. Um deines Namens willen, Herr, erhalt mich am Leben. Nach deiner Gerechtigkeit hilf mir aus der Not. Und nach deiner Gnade vertilge meine Feinde und vernichte alle, die meine Seele bedrängen. Ich bin ja dein Knecht. Wenn David manchmal in den Psalmen zum Ausdruck bringt, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, dann war das nicht nur mit den Lippen gesagt, sondern mit dem Herzen gemeint. Und wenn ein Gebet von Herzen kommt, dann steigt es zum Throne Gottes empor. Hier in diesem Psalm fällt uns auf, dass David sich nicht mit anderen beschäftigt. Er betet nicht, o Gott, zeige ihnen den rechten Weg. Er sieht sich selber. Er kommt mit sich selber vor das Angesicht Gottes. Und das ist die große Lektion, die wir aus diesem Psalm lernen dürfen. Er sagt, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Der ganze Psalm ist ein Zwiegespräch. David spricht zu seinem Gott. Er schüttet sein Herz vor dem Herrn aus. Er ging ins Heiligtum, nicht um über andere zu reden, sondern vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, über sich selbst und das, was ihn bewegte, mit Gott zu sprechen. Er sagt, lehre mich, das dir Wohlgefällige zu tun. Dein guter Geist leite mich auf ebner Bahn. Das ist kein ich-bezogenes Gebet im landläufigen Sinne, sondern der tiefe Schrei der Seele eines Menschen, der die Verbindung zu Gott sucht, der die Gemeinschaft mit Gott kennengelernt hat, der weiß, was es bedeutet, mit ihm verbunden zu sein. Ich breite meine Hände aus nach dir. Und dann sagt er ja später, ich breite meine Seele aus zu dir. Er hat sich ganz und gar dem Herrn geweiht. Möge dieser Psalm mir und dir, teures Herz, eine Lektion sein, eine bleibende Lektion. Wenn wir vor das Angesicht Gottes kommen und ihn im Gebet anrufen, dann nicht, was er mit allen anderen tun soll, sondern was er mit uns, in dir und in mir tun soll. Und darum werden wir ihn auch heute von ganzem Herzen und von ganzer Seele bitten. Und alle Brüder, die empfinden, dass sie ihre Hände dazu heben sollen, tut es. Es kann nicht schaden. Im Gegenteil, Paulus schreibt an Timotheus, ich will, dass Brüder an allen Orten heilige Hände zu Gott emporheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Wir sind in einer Lage angekommen und dürfen und müssen zugleich aus der Tiefe unserer Seele zum Herrn schreien. Und er erhört uns. Das ist das Wunderbare. Gott lebt. Unser Herr ist von den Toten auferstanden. Er hat sich als der Lebendige und Wahrhaftige bezeugt. Er ist treu. Jede Verheißung, die er gab, löst er ein. Er kann sein Wort unmöglich zurücknehmen. Seine Entscheidungen gelten in Ewigkeit. Und das gibt uns Mut und Freudigkeit, vor sein Angesicht zu kommen und sagen, Herr, hier sind wir in deinem Namen versammelt, um Gemeinschaft mit dir zu haben, mit dir verbunden zu sein. Nimm alles von uns und rede mit uns wie ein Vater mit seinen Söhnen und Töchtern spricht, die ihm gehorsam sind. Ihr wisst, es gibt ja manchmal zweierlei. Wenn die Kinder ungehorsam sind, eigene Wege gehen, dann ist tiefe Betrübnis im Herzen eines Vaters und einer Mutter. Wenn die Kinder aber das Wort des Vaters und der Mutter annehmen und befolgen, dann ist Freude darüber. Und wir möchten, dass unser Gott jetzt doch Wohlgefallen an uns bekäme, dass er uns nicht zürnen muss und nur soeben noch ertragen, sondern dass er sich wohlfühlt in deinem und in meinem Herzen, dass er sich wohlfühlt in unserer Mitte, dass er seine Wohnung aufschlagen könnte und wir ihm nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem Herzen und mit unserem Leben dienen können zu seines Namens Ehre und Preis. Lasst uns nun zum Gebet aufstehen. Herr unser Gott, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Wir stellen uns bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes. Herr, du hast den neuen Bund mit uns aufgerichtet, hast gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Treuer Herr, als dein Volk sind wir heute hier in deinem Namen versammelt. O Gott, komm in unsere Mitte. Schenk uns die Verbindung zu dir. Lass alles andere von uns genommen sein. Es soll weichen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Du, o Herr, sollst und wirst zu deinem Recht kommen. Geliebter Heiland, du hast dein Leben für uns dahingegeben. Schenke uns jetzt die Kraft, dass wir unser Leben in deinen Dienst stellen, zur Ehre deines Namens. Lehre mich, lehre uns einen jeden, das dir Wohlgefällige zu tun, auf deinen Wegen zu wandeln, dein Wort zu beherzigen und zu folgen. O Gott, mach aus uns gehorsame Gotteskinder, auf denen dein Wohlgefallen ruht, in deren Mitte du dich wohlfühlst. Geliebter Herr, schenke uns jetzt die Gnade, wirklich mit dir vereint, verbunden, ja mit dir Gemeinschaft zu haben. Treuer Gott, hier ist dein Volk versammelt. Schafe deiner Weide, die Herde deiner Hand. Ich bitte dich, als den großen Hirten seiner Schafe, der das Leben für sie hingegeben hat, gib uns heute geistliche Speise und Nahrung aus Gnaden. Richte die Gebeugten auf, tröste die Leidtragenden, ermutige die Verzagten. O Herr, mögen die wankenden Knie neu gestärkt werden und die schlaffen Hände zu dir emporgehoben werden. Treuer Gott, ich habe noch eine Bitte. Möge niemand aus diesem Raum so hinausgehen, wie er hineingekommen ist. Möchte in jedem Herzen etwas geschehen durch dein Wort, durch dein Blut, durch deinen Geist. Wir danken dir dafür, denn du bist gegenwärtig. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Amen. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Nun werden wir einige Schriftstellen lesen, denn die Zeit eilt ja dahin. Einige Schriftstellen, die uns zeigen sollen, dass der Herr seine Gemeinde baut und dass alle, die zu seiner Gemeinde gehören, an diesem geistlichen Aufbau, an dem Wachstum, an allem, was zum Reiche Gottes gehört, Anteil haben, niemals an Zerstörung teilnehmen, sondern am Aufbau, weil der Herr es so sagt. Ihr kennt ja alle die bekannte Stelle, wo unser Herr sagt in Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und da hat Bruder Branham einen schönen Satz gesagt. Er sagte, es bedeutet nicht, dass die ganze Hölle nicht gegen die Gemeinde stürmen würde, sondern dass die Gemeinde nicht überwältigt werden kann. Und wenn die ganze Hölle losgelassen würde und wir könnten sämtliche Dämonen mit unseren irdischen Augen sehen, dann stünden wir, so wahr Gott uns hilfe, und würden den Glauben haben, dass Gott in Christus den Teufel und die Hölle und den Tod besiegt hat. Und dass uns die Feindesmächte
nicht überwältigen können, weil der Herr sie besiegt und überwältigt hat.
Halleluja!
Darauf können wir alle Halleluja und Amen sagen, denn so ist es. Und Amen bedeutet ja in unserer Sprache, so ist es. Und weil es so ist, dürfen wir den Herrn im Glauben ehren. Wenn wir manchmal verzagt sind, so ist das eine irdische, eine ganz natürliche Reaktion auf natürliche Dinge. Aber in unserem Herzen, in unserer Seele ist das, was Gott gesagt hat, was Gott getan hat, so tief verankert, verwurzelt, dass es nie hinausgenommen werden kann. Und weil wir das wissen, schauen wir nicht nur auf die Anläufe, sondern sind dann getrost. Wenn nämlich der Feind diese Anläufe macht, dann sind wir für ihn eine Gefahr. Ihr könnt sogar ein Fußballspiel beobachten oder wo immer es sein mag. Nur wer den Ball hat, da tut sich was. Alle anderen, die laufen quer über das Spielfeld, sie schauen, ja. Aber wer den Ball hat, dem wird zugesetzt. Nun, warum sollten wir uns da zurückziehen? Wenn ich auf die letzte Reise zurückschaue und dann daran denke, dass ich mir selber Mut zusprechen musste, um die Reise zu machen, und dann bedenke, was Gott an vielen Menschen innerhalb 2-3 Wochen getan hat, dann schäme ich mich und sage, Herr, rechne es mir nicht an, denn ich bin dazu gesetzt, das von Gott geoffenbarte Wort zu tragen. Die Kritiker tun's ja nicht. Würden sie's tun, könnte ich zu Hause bleiben. Das möchte ich schon ganz gern nach all den Jahren. Hier sind einige Bibelstellen. Ich beginne mit Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel. Hier heißt es in Vers 9 oder 23, durch diese ließen sie Folgendes Schreiben überbringen. Wir Apostel und Älteste senden als Brüder unseren Brüdern, den Heidenchristen in Antiochia, Syrien und Zilizien, unseren Gruß. Da wir vernommen haben, dass einige aus unserer Mitte zu euch gekommen sind und euch durch Reden beunruhigt und eure Seelen in Aufregung versetzt haben, ohne dass sie einen Auftrag dazu von uns erhalten haben. Bleiben wir bei diesem Punkt einen Augenblick stehen. Wenn wir die Apostelgeschichte und das Neue Testament durchforschen, dann werden wir bald feststellen, dass nicht jeder machen konnte, was er will, sondern dass Gott ein Gott der Ordnung Ordnung ist und dass er in seine Gemeinde verschiedene Dienste und Verantwortung gegeben und übertragen hat. Männer, die vom Herrn gesetzt waren, und so steht's geschrieben, Gott hat gesetzt in die Gemeinde, und dabei bleibt es, wenn dann irgendetwas entschieden oder gesagt werden soll, dann kann es nicht irgendjemand sein. Das muss im Reiche Gottes in einer wirklichen Harmonie verlaufen. Und wir müssen in diese göttliche Ordnung zurückkommen, um in diese göttliche Harmonie zu gelangen, damit Gott sich offenbaren kann. Damals sind Leute losgereist, haben alle in Aufregung versetzt und dann sind sie weitergegangen. Dazu braucht man keinen Auftrag. Das kann jeder sehr schnell, aber gut machen kann es kaum jemand. Es gibt Dinge, die nicht mehr gut gemacht werden können. Und wenn ich das heute mit einem wehmütigen Herzen ausspreche, dass ich nicht in den Schuhen derer stecken möchte, die so weit gegangen sind, dass das, was sie getan und angerichtet haben, nicht mehr gut gemacht werden kann. Ich möchte mit ihnen nicht tauschen. Gott hat eine Ordnung. Und wer im Reiche Gottes ist, der wird in diese göttliche Ordnung hineingefügt. Da braucht nicht einer den anderen zu belehren oder zu bearbeiten. Durch den Geist Gottes finden wir unseren Platz im Reiche Gottes. Und sofern wir ein Bestandteil des Reiches Gottes und der Gemeinde des Herrn geworden sind, werden wir darum bemüht sein, dass diese Gemeinde, zu der wir ja gehören, der Leib des Herrn, der aus vielen Gliedern besteht. Wir werden dann dafür Sorge tragen, dass dieser Leib nicht beschmutzt, dass er nicht in den Dreck gezogen wird. Wir sind ja ein Glied an diesem Leibe. Wie könnte ein Mensch so töricht sein und sich selber schimpfieren und irdisch Leid zufügen? Nur ein Mensch, der nicht mehr klare Sinne hat, wird das im Irdischen tun. Nur wer geistlich zerrüttete Sinne hat, wird die Unsinnigkeiten tun, die zum Schaden der Gemeinde gereichen. Die Heilige Schrift sagt mir und dir und allen anderen auch, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Und das macht vielen überhaupt nichts aus. Sie sind erhaben, sie sind im Recht. Sie dürfen sich alles, was sie wollen, herausnehmen und wissen nicht, dass sie eine Schädigung vollziehen im Reiche Gottes. Und die Heilige Schrift sagt, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und der Tempel Gottes sind wir. Wollen wir etwa Selbstzerstörung üben? Wollen wir, wie jetzt vor kurzem, dort in Beirut mit voller Wucht hineinrasen, mit viel Explosionsstoff mit uns? Und wollen wir das Risiko eingehen, selbst in die Luft gesprengt zu werden? Wir sehen, dass es getan wird. Und wer tut es? Menschen, die vom satanischen Hass erfüllt und verblendet sind, die sich direkt als Werkzeuge der Macht der Finsternis zur Verfügung stellen. Ihnen ist dann gleich, wer noch alles mit in die Luft geht, solange sie die Heldentat verüben können. Wenn gläubige Menschen dasselbe tun, dann dürfen sie nicht den Anspruch stellen, im Dienste Gottes zu stehen. Ich sage euch, und das hat auch Bruder Brenim gesagt, man kann an der irdischen Entwicklung den geistlichen Maßstab ablesen. Die Dinge laufen immer parallel nebeneinander. Und wenn wir das auf das Reich Gottes übertragen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Dank sei dem Herrn, dass wir in Sicherheit sein dürfen, auch wenn wir in die Luft gesprengt werden, dann kommen wir trotzdem wohlbehalten wieder runter. Es sind diejenigen, die wirklich draufgehen, die den Zündstoff in der Tasche versteckt tragen. Ich bin der Überzeugung, dass Gott seine Gemeinde herausruft und dass Gottesfurcht zurückkommen muss und der Respekt vor dem, was Gott tut, ehe wir vorwärts gehen können. Damals, in den Tagen der Apostel, so beschwert sich hier der Schreiber, indem er sagt, da wir vernommen haben, dass einige aus unserer Mitte zu euch gekommen sind. Und das ist ja immer das Schönste, wenn jemand kommen kann und aus meiner Heimatstadt kommt und sagt, ich komme aus Krefeld. Dann hat das etwas zu sagen. Wenn der Betreffende sagen würde, ich komme jetzt von Honolulu, dann wäre das, was der Betreffende sagt, ohne Gewicht. Aber wenn es sozusagen von dem Schwerpunkt herkommt, dann ist alles in Aufregung. Denn man meint, die Leute wissen ja Bescheid, ja? Aber nur nicht über sich selber. Und darin liegt die große Not. Da wir vernommen haben, dass einige aus unserer Mitte zu euch gekommen sind und euch durch Reden beunruhigt und eure Seelen in Aufregung versetzt haben, ohne dass sie einen Auftrag dazu von uns gehabt hätten, so haben wir in einer Versammlung den einmütigen Beschluss gefasst, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, zusammen mit unserem geliebten Barnabas und Paulus. Das ist die biblische Ordnung. Ein jeder, der irgendetwas hört, in Unruhe versetzt wird, hat das Recht zu sagen und zu fragen. Das Recht hat er, aber er muss sich an die richtige Adresse wenden. damit aller Hinterhältigkeit und Arglist ein Ende gesetzt werden kann. Wir sind bereit, Auskunft zu geben. Weiter sind einige Stellen, die auch von dieser göttlichen Ordnung sprechen. Sogar Propheten haben sich zu unterordnen. Es heißt hier in 1. Korinther im 14. Kapitel, Vers 32 und 33, und die prophetischen Geister sind ja auch den Propheten gehorsam. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ihr wisst ja, es gibt in verschiedenen Ländern Hunderte oder Tausende, die selber keinen Frieden haben, viel Unfrieden stiften, aber für den Frieden demonstrieren. Und auch das ist sehr bezeichnend für unsere Zeit. Man kann in großer Gefolgschaft für den Frieden demonstrieren, selber keinen Frieden haben und auf Schritt und Tritt Unfrieden stiften. Hier wird uns gesagt, dass Gott in allen Gemeinden ein Gott des Friedens ist. In diesen Gemeinden muss und wird die göttliche Ordnung aufgerichtet werden. Besonders jetzt in den Tagen, in denen wir angekommen sind, wo jeder von sich selber überzeugt ist und kaum jemand bereit ist, seinen biblischen Platz einzunehmen. In Epheser Kapitel 5 von Vers 15 steht: Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Darum zeigt euch nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Wir sollen verständig werden. Wir sollen das, was Gott in diesen Tagen tut, erkennen, die Zeit nutzen, denn sie ist teuer, sie ist kostbar. Es ist die Zubereitungszeit für die lange Ewigkeit. Und wir wissen, dass wir es nur gemeinsam schaffen werden. Du kannst deinem Bruder und deiner Schwester keinen Fußtritt geben und dann weiter rennen. Wir müssen Fairness bewahren und zusehen, dass unser Bruder und unsere Schwester nicht zurückbleiben. Die Liebe Gottes verbindet uns miteinander und zueinander so innig und so herzlich, wie die Liebe Gottes in Christus zu uns war. Wenn wir nicht so füreinander empfinden, dann müssen wir noch einmal in die Gegenwart Gottes kommen, damit unser Herz und Wesen verwandelt und umgestaltet wird. Liebe ist nicht eine Sache, die nur in Worten ausgedrückt wird, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Gott hat uns geliebt und er hat es zum Ausdruck gebracht. Hand aufs Herz. Wie empfindest du für deinen Bruder und für deine Schwester? Ist ihr Schmerz dein Schmerz, den du in der Seele spürst? Ist ihre Not deine Not? Teilst du, teile ich? Sind wir mit dem Haupt und untereinander so innig in der göttlichen Liebe verbunden, dass wir miteinander tragen, füreinander empfinden, ja, dass wir die Probleme oder Nöte und auch Freude und Segen miteinander herzlich und innig teilen können. Gott will ein ganzes Werk in uns tun. Er will nicht, dass wir nur ein frommes Gesicht machen. Damit kann niemand vor Gott erscheinen. Er will unsere Herzen und die möchte er umgestalten. Wie oft sind unsere Herzen steinern gewesen? Und Gott hat schon durch den Propheten im Alten Testament sagen lassen, ich werde euch das steinerne Herz nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das fühlt. Ein Herz, das empfindet. Ein Herz, das sich in die Lage des Bruders und der Schwester versetzen kann. Und wenn der Liederdichter singt, gib mir ein Herz zu deinem Preis, ein Herz zu deiner Ehr, dann müssen wir verstehen, was er damit zum Ausdruck bringen wollte. Hier wird uns gesagt, dass wir die Zeit auskaufen sollen, weil die Tage böse sind. Wir sollen uns nicht unverständig zeigen, sondern den Willen des Herrn zu verstehen suchen. Fast bis Mitternacht waren wir im Gespräch in London. Und ein Bruder, der aus Bagdad geflüchtet ist, der saß mir gegenüber und er sagte plötzlich, Bruder Frank, ich warte hier schon eine ganze Zeit vor dem Herrn. Ich möchte wissen, was er von mir getan haben will. Und ich sagte, Bruder, zu dem Zweck bin ich hergekommen, um dir zu sagen, was Gott jetzt tut. Jeder kann laufen und tun. Es sind nur wenige, die bereit sind zu warten, bis sie von Gott eingesetzt werden. Und dann sagte er mir noch, dass er eben durch diese Länder im Mittleren Osten gekommen ist. Und er hofft, dass wir zusammengehen können. Die Zeit muss um jeden Preis ausgekauft werden. Womit? Hier heißt es, damit ihr das Verständnis über den Willen des Herrn bekommt. Nicht unser, nicht mein und nicht dein Wille, sondern sein Wille muss geschehen. Und wir glauben, dass Gott uns die gnädigste, die allumfassende Gnadenheimsuchung geschenkt hat, wie sie in keiner Generation geschehen ist. Dass die Belehrung und die göttliche Ordnung und das in sie hineingefügt werden, als erstes kommen muss, wissen wir alle. Und glaubt es mir, wir warten nicht auf Gott. Gott wartet auf uns. Es muss und es wird dahin kommen, dass wir alle eine Geistestaufe erleben, bei der nicht nur Lippen bewegt werden, sondern bei der das Herz mit dem Wesen Jesu erfüllt werden wird. Auch darüber haben wir gesprochen. Nichts dagegen. Wir glauben an jede biblische Verheißung. Aber wir glauben nicht daran, dass man den Kopf eines Menschen schütteln und ihm dann befehlen sollte, sprich, 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 sondern wir glauben, dass Gott, dass der Herr mit Geist und Feuer tauft. Und wenn das geschieht, dann bricht eine Quelle in deiner Seele auf. Und bis das Herz dann voll ist, geht der Mund über. Man hat aber, und das sage ich nicht als Kritik, sondern als Feststellung, gerade die Sache umgekehrt gemacht. In der gesamten charismatischen Bewegung wird das so andersrum eingewischt. Sprich, 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 und ich darf euch gar nicht sagen, was ich in einer Stadt erlebt habe, auch auf der Reise, denn es war eine absolute Gotteslästerung. Wir möchten den biblischen Weg, die göttliche Ordnung, das Wirkliche hineingefügt werden in den Leib des Herrn. Wir wollen keinen Selbstbetrug. Wir möchten vor dem Herrn bestehen und die Kraft seiner Auferstehung erleben und die Kraft des Geistes in uns aufnehmen. Dass Gott uns die Unterscheidung gegeben hat, ist nicht unser Verdienst. Und ich sage es euch und allen, die vielleicht diese Andacht hören werden, wir hätten niemals den Maßstab anlegen können, wenn Gott nicht seinen Knecht und Propheten William Branham gesandt hätte mit einer ganz klaren Verkündigung, wo es wie bei einer Rasierklinge haarscharf voneinander getrennt wurde. Wir wären mit der breiten Masse mitgegangen und hätten gemeint, es sei alles in Ordnung. Wir können dankbar sein für die Sendung eines solchen Gottesmannes, der im Auftrage des Herrn das reine göttliche Wort der Gemeinde gebracht hat. Und dieses reine Wort wird als reiner Same gesät. Und es wird eine reine göttliche Ernte von Söhnen und Töchtern Gottes hervorkommen, so gewiss Gott den Samen des Wortes geschenkt hat. Und so gewiss wir ihn aufgenommen haben. Wenn man jetzt, und auch das nicht, weil wir uns besser dünken, keineswegs, im Gegenteil, schlechter, weil wir wissen, dass es nicht unser Verdienst ist. Aber jetzt können wir die Sache durchschauen. Und wir können sie unterscheiden. Und die Frage entsteht jetzt, wo ist der Maßstab? Es gibt viele, die haben die Gabe der Unterscheidung. Sie unterscheiden am laufenden Band. Und wisst ihr wie? Alles, was nicht nach ihrem Maß zugeschnitten ist, das ist schon mal sowieso nicht in Ordnung. Alle Deutungen, alle eigenen Auslegungen müssen vom Tisch gefegt werden. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich las heute auf dem Flug nach Zürich in Jesaja 40. Und da steht ja dieser schöne Vers. Jesaja 40 von Vers 6. Horch, eine Stimme erschallt. Rufe oder predige. Da fragte ich, was soll ich rufen oder predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Schönheit wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Wenn der Hauch des Herrn sie anweht, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. So begann Johannes der Täufer, dieses Wort ist ja mit Bezug auf ihn gesprochen, seine Predigt. Wer ist der Mensch? Wer sind die Leute, die heute ihren Mund vollnehmen und ihn weit auftun? Auch sie werden auf 1000 Fragen nicht eine beim Gericht beantworten können. Wer ist der Mensch, dass er sich hervortue? Hat uns nicht Gott alle unter den Unglauben getan, um sich unser aller zu erbarmen, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme? Dennoch sind wir der Überzeugung, dass der Herr über allem wacht und alles herrlich hinausführt. Im 2. Korinther, dem 10. Kapitel, steht von Vers 16, wenn wir das Evangelium noch in die über eure Grenzen hinaus liegenden Länder tragen, ohne uns dabei auf fremdem Arbeitsfelde dessen zu rühmen, was fertiggestellt ist? Nein, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und jetzt werde ich euch doch eine Sache sagen. Sie geschah in Kairo, in einer Hausversammlung. Und dort war eine Lady aus den USA, die so auch als Prophetin durch die Lande zieht. Und der verantwortliche Bruder, der sagte, wir haben Besuch hier, 2 Besucher sind da, sie mögen sich die Zeit teilen. Und ich nehme immer gerne Rücksicht, aber nur da, wo es angebracht ist. Hier dachte ich bei mir selber, fang du an und höre auf, wann Gott möchte. Ob da noch Zeit bleibt oder nicht, das war dann nicht mehr meine Sorge. Und so war das dann auch. Ich habe das Wort des Herrn verkündigt und nachdem ich fertig war, rückt diese Dame in ihrem Sitzen ein bisschen vor, bleibt dabei sitzen und schaut den verantwortlichen Bruder an und fragt, möchtest du, dass ich mit den Gaben diene oder nicht? Oh, ich dachte, das ist ja schon solch ein Ding, dass man Menschen fragt, ob man mit den Gaben dienen darf. Ich dachte, die hat es ja schön im Griff. Aber das ging noch lustig weiter. Und das war wirklich nicht zum Lachen. Plötzlich sprang sie auf, rannte auf jemanden zu und hat da einiges erzählt. Ich habe nur gesagt, Herr, ich stehe unter dem Blut und unter der Leitung des Heiligen Geistes und ich widerstehe diesem Geist. Und sie hat natürlich überall so nach ihrer Art, wie sie meinte, die Gabe der Offenbarung und jedem einen Spruch erzählt, so ein paar schöne Dinge. Und wisst ihr, was dann geschah? Die Frau, die konnte mich nicht anschauen. Sie ist an mir vorbei, einige Male von links nach rechts. Sie wissen, in einer Stubenversammlung ist das ja nicht wie in einem Saal. Ich habe nur in meinem Herzen gesagt, Herr, diese Hausversammlung muss von dem Geist, dem sie unterstellt ist, befreit werden. Und plötzlich, als die mit ihrer Sache zu Ende war, schrie sie ganz laut, ich kann hier nicht bleiben. Und sie hat wieder auf Wiedersehen gesagt, das waren die letzten Worte, und man hörte nur noch die Tür knallen. Und als sie herausgegangen war, kamen zwei Bibelstellen in mein Herz. 1. Korinther 14, auch schön für die Frauen, verzeiht, Schwestern, aber Gott hat eine schöne Ordnung. Und ein jeder Mensch, ob Mann oder Frau, du wirst dich im Reiche Gottes nicht eher wohlfühlen können, bis du den Platz eingenommen hast, den Gott dir zugeordnet hat. Einen anderen Weg gibt es nicht. Willst du eigene Ordnung? Mach sie zu Hause, aber nicht im Reiche Gottes. Im Reiche Gottes gilt Gottes Wort. Und dabei bleibt es. In jedem Fall rang ich als besuchender Bruder mit mir selber, aber auch nur ganz kurz, ob ich etwas sagen sollte. Und dann habe ich es getan. Ich sagte schlicht und einfach, damit die Verantwortung, die ich vor Gott trage, von mir genommen wird, lese ich euch zwei Bibelstellen. Und ich habe die beiden Bibelstellen gelesen und keinen Satz dazu gesagt. Dann war wirklich Amen, dann war Schluss. Aber Gott hatte die Wende geschenkt. Als die Versammlung beendet worden war, kam schon der erste Bruder auf mich zu und sagte, Bruder Frank, so lange schon geht das hier. Und ich wusste in meinem Herzen, dass es nicht stimmt. Und du hast den Mut, ich sage, vergiss den Mut. Ich stehe vor Gott. Ich kann nicht anders. Gott, helfe mir. Und der war so froh und dann natürlich alle anderen. Und sie sagten, Gott hat dich gesandt. Wisst ihr, kann aus diesem frommen Tun herauszuholen, indem sie betrogen werden und sie den Worte Gottes zu unterstellen. Es wären noch einige Dinge, knallharte Sachen, die gesagt werden können. Ich bin dem Herrn dankbar, dass er uns geholfen hat. Vergessen wir es nicht. Jesus, unser Herr, baut seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist sein Leib und zugleich die Säule und Grundfeste der Wahrheit. unerschütterliche, unveränderliche Wahrheit Gottes ist sein teures und heiliges Wort. Und nichts als das Wort wird jetzt in der Gemeinde Platz haben. Der wahre Heilige Geist wirkt nicht nach deiner und meiner Vorstellung, sondern immer in völliger Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Da haben wir den Maßstab. Daran können wir unterscheiden, ob die Sache von Gott ist oder nicht. Ich sage es noch einmal, mein Herz, ich selber, bin dankbar für die unverdiente Gnade, für das Geschenk Gottes, das er der Gemeinde in dieser Generation gegeben hat, nämlich, dass er uns zu seinem unfehlbaren Worte zurückgebracht hat. Und dass er sein Wort, das wir in uns aufgenommen haben, ja selber zu seiner Zeit lebendig machen wird. Das ist ohne Frage. Denn sein Wort ist ein lebendiges Wort. Und wenn es in deinem und meinem Herzen gepflanzt wurde, dann kann es nicht tot sein. Es ist ja der Lebenskeim in dem Worte Gottes. Jesus, unser Herr, spricht: Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Wie viele von euch sind auch zwischendurch, nicht nur am letzten Sonntag, sondern auch mal am Alltag, Gott dankbar für seine gnädige Heimsuchung, für sein klares, unmissverständliches Reden, für die Beantwortung aller Fragen, die Offenbarung aller Geheimnisse, das Hineinführen in die göttliche Ordnung, sofern wir von Herzen dankbar werden für das, was Gott schon getan hat, wird er mit Freuden großzügig noch mehr geben und tun. Biblische Ordnung, von Gott gesandt, nicht nur kommen, Aufregung bringen, Unruhe stiften, Verwirrung anrichten, sondern mit dem Worte Gottes kommen, den Menschen zu helfen und ihnen das Wort des Herrn zu bringen. Da haben wir auch den Maßstab. Der, den Gott sendet, der redet die Worte Gottes. Ist das nicht wunderbar? Schon dieser kleine Ausspruch. Und dann, als nächstes ist ja dann, wer nicht die Worte Gottes redet, ist nicht von Gott gesandt. So einfach ist das Ganze. Wenn es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist, ich möchte mich hier von Herzen bei euch allen bedanken, die ihr meiner und des Dienstes in euren Gebeten gedacht habt. Ihr sollt wissen, dass ihr einen direkten Anteil an dem, was Gott jetzt tut, habt. Ihr seid ja nicht nur hier, um einen Stuhl für ein oder zwei Stunden zu besetzen. Ihr seid hier, weil Gott euch gerufen, weil er sich euch geoffenbart hat, weil ihr den Wert und die Kostbarkeit seines Wortes erkannt habt, auch wenn noch manches bei uns menschelt. Und das wird mit Sicherheit bis ans Ende so bleiben. Aber Gott hat in uns etwas Neues, etwas Bleibendes, etwas Ewiges gewirkt. Und wir warten mit Sehnsucht und manchmal unter Seufzen auf den Tag unserer Leibeserlösung. Er wird bald kommen. Jesus, unser Herr, kommt bald. Gelobt sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir wollen die Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren. Er schenke uns dankbare Herzen, voller Liebe, voll der heiligsten Triebe. Wir möchten so sein, wie er uns haben will bei seiner Wiederkunft. Wir selber vermögen uns nicht zu retten, nicht zu heilen, nicht zu befreien, nicht selig zu machen, aber umso mehr vermag er alles zu retten, zu befreien, zu heilen, selig zu machen. Wir erkennen zweierlei: unsere Ohnmacht und seine Allmacht. Unsere Hilflosigkeit und zugleich seine helfende Hand. Unser Verlorensein und unser gerettet worden sein durch ihn, der unser Retter ist. Während wir jetzt in seiner Gegenwart unsere Häupter neigen und im stillen Gebet verharren, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben dem Herrn weihen möchte. Teures Herz, auch wenn du alles über das Reich Gottes wüsstest und selber nicht hineingeboren worden bist und zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehörst, wird dir alles Wissen nichts nutzen. Es wird nur noch die Enttäuschung größer machen. Deshalb rufen wir zum Herrn alle, die zu ihm kommen möchten. Dies ist der Tag, den er gemacht hat, zu retten, zu heilen und selig zu machen. Während wir im stillen Gebet vor Gott verharren, bitte ich darum, dass diejenigen, die in dieses Gebet mit eingeschlossen werden möchten, dass sie kurz ihre Hand erheben. Gott wird es ihnen Dankeschön, 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 danke, danke, danke. Gott sieht die Hände, Dankeschön. Der Herr sieht uns alle. Er kennt uns mit Namen. Er weiß, wo wir wohnen. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch.
Aber er ist nicht gekommen, zu verdammen, sondern zu retten und selig zu machen. Und das glauben wir. Es ist Rettung, es ist Heil, es ist Gnade bei unserem Gott. Nimm sie an, teures Herz. Du wirst es nicht bereuen. Lass mich zum letzten Mal fragen, ob noch jemand ist, der seine Hand erheben möchte zum Zeichen, dass er dem Herrn dienen will. Dankeschön. Gott segne. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, allmächtiger Gott, wie herrlich hast du alles geplant. Du weißt, wo die Deinen versammelt sind, die lange zu dir gerufen haben, dass du ihnen jemand sendest. Herr, du hast dich nicht verspätet. Ich danke dir für die letzte Reise, für all die neuen Brüder und Schwestern, die ich grüßen durfte in deinem Namen. Besonders bewegt es mich, o Herr, dass diese Brüder und Schwestern unter den Völkern sind, die von Abraham über Ismael abstammen. Aber Herr, wir waren ja überhaupt nicht im Programm. Wir waren Heiden und haben anderen Göttern gedient. Du aber hast den Plan gefasst, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen dir eine Gemeinde zu erkaufen, herauszurufen, zu erlösen, zu begnadigen und selig zu machen. Treuer Heiland, habe Dank, dass es wahr wird aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Herr, jeder Vers, jede Zeile in dieser Bibel ist wahr. Ich danke dir dafür und rühme deinen herrlichen Namen. Herr, alle, die ihre Hände erhoben haben, die hast du gesehen. Wie schreit ihr Herz zu dir? Sie sehen sich umgeben von Umständen in innerer Not und können sich selber nicht helfen. Wir beten gemeinsam für sie. Komm ihnen jetzt und bis zu ihrem Lebensende zur Hilfe. Rette, vergib, befreie, segne und offenbare dich jedem Einzelnen, der zu dir ruft und zu dir kommt. Dir befehlen wir die kostbaren Seelen an und heißen sie willkommen in deinem teuren und heiligen Jesus-Namen. Möge dein besonderer Segen, o Herr, auf sie und auf uns alle herabkommen. Treuer Gott, ich danke dir für all meine Geschwister, die hier versammelt sind, und wir gedenken auch derer, die heute nicht hier sein können. Herr, geh du den Deinen nach. Du bist der rechtmäßige Eigentümer. Du bist der gute Hirte. Du lässt 99 und gehst dem einen nach. O Gott, Gib uns von deinem Wesen, von deiner Gesinnung und leite uns durch deinen Geist. Füge uns in die göttliche Ordnung voll und ganz hinein, Herr. Lass uns mit Recht sagen dürfen, dass wir zu deiner Gemeinde gehören, dass wir dir, dem Haupt, unterordnet sind und gleichzeitig verbunden miteinander. Treuer Herr, segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen.